Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, Jesus Christus, unser Herr. Liebe Gemeinde, in der Schulzeit, in der weiterführenden Schule, da hatte ich einen technisch-handwerklichen Zweig gewählt und da stand irgendwann nach ein paar Jahren eine Abschlussprüfung an. Und wir mussten dort an einem Vormittag in einer bestimmten Zeit, mussten wir nach einer Vorgabe ein Werkstück fertigen. Und ich habe mir dann im Kopf zurechtgelegt, so und so will ich es machen. Das waren verschiedene Materialien, verschiedene Techniken. Und dann habe ich angefangen. Und je mehr die Zeit fortschreitet, habe ich gemerkt, so, das wird nichts. Also ist mir irgendwie nicht gelungen. Die Zeit wurde immer irgendwie knapper. Und der Lehrer ging durch die Reihen und schaut dann über die Schulter und sagt dann auch noch, ja, jetzt langsam wird es Zeit. Und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so, eigentlich am liebsten würde ich jetzt nochmal neu anfangen. Das wäre jetzt gut für mich. Ist mir dann im Leben immer wieder mal so gegangen, dass man nochmal neu anfangen möchte. Diejenigen, die vielleicht ein Musikinstrument spielen, wissen das. Man fängt ein Stück an und spielt und es kommt ein Fehler nach dem anderen und irgendwann denkt man, jetzt ist es eigentlich versaut, jetzt muss man nochmal neu anfangen. Ja, liebe Gemeinde, was ist, wenn es nicht nur um ein Werkstück geht, wenn es nicht nur um eine Schulnote geht? Was ist, wenn es in unserem Leben um wirklich wichtige Dinge geht? Wenn es darum geht, ja, wenn wir was richtig versemmelt haben, vermurkst haben, eine Beziehung zum Beispiel, eine Freundschaft oder in der Familie oder in der Ehe. Wenn es sogar um unser ganzes Leben geht, das in die Brüche geht, weil wir Dinge versäumt haben, weil wir schuldig geworden sind, falsch gehandelt haben. Wie gerne möchte man dadurch nochmal neu anfangen? Und im heutigen Predigttext, da bekommt einer die Chance dazu. Er bekommt die Chance zum Neuanfangen. Und am Ende der Geschichte, da ist er komplett verändert. Und die Rede ist von Zachäus. Und wir hören auf den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und er sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Wort. Danke für diese Geschichte. Danke, dass es möglich ist, Herr, dass ein Neuanfang geschehen kann. Danke, dass wir von Zachäus hören dürfen. Und ja, wir wollen so gerne davon lernen. Wir wollen so gerne was mitnehmen. Ich bitte dich um deinen Segen, Herr, dass du uns ansprichst in unserer Situation. Dass dein Geist jetzt wirkt, Herr, segne du das Reden und das Hören. Amen. Ich habe 5 Punkte zu diesem Text. Der erste Punkt ist, Zachäus ist verloren. Der zweite, Zachäus wird gesehen. Drittens, Zachäus wird gerufen. Viertens, Zachäus nimmt Jesus auf. Und der fünfte Punkt, Zachäus ist verändert. Der erste Punkt, Zachäus ist verloren. Die Geschichte beginnt damit, dass es heißt, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Und ganz häufig in der Bibel ist es so, dass der Name eines Menschen auch so sein Lebensprogramm ist, sein Lebensmotto. Also denken wir einmal an Jakob. Jakob bedeutet übersetzt Fersenhalter oder Trickser. Und das war der auch. Er hat seinen Bruder betrogen, er hat seinen Vater betrogen. Aber dann gibt es diese Begebenheit am Jabbok, wo er mit Gott ringt. Ja, und er sagt, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Und dann bekommt er diesen neuen Namen Israel, der, der mit Gott kämpft. Jesus selber, Jeschua, bedeutet Jahwe rettet. Das war das Programm von Jesus. Und Zachäus bedeutet übersetzt rein, makellos, schuldlos sein. Und hier passt es überhaupt nicht. Hier passt es überhaupt nicht zu dem, wie Zachäus lebt. Und das hat mit dem zu tun, was er tut, also sein Beruf. Zachäus ist ein Oberer der Zöllner. Und der Zöllnerberuf, der hat wenig mit dem zu tun, was wir heute darunter verstehen. Damals war das ganze Zollsystem durchsetzt von Betrug, von Korruption, von Bestechung und Erpressung. All diese Dinge sind in diesem Business an der Tagesordnung. Der Zöllner, der ist vor allem auf eines aus, reich zu werden, Geld zu machen. Und er hat alle Möglichkeiten dazu. Die Römer setzen in ihren Provinzen Bezirke ein, Zollbezirke, und von den Bezirken verlangen sie eine bestimmte Abgabe. Dann haben die ein sicheres Einkommen. Aber alles, was darüber hinaus verdient wird, das kann der Zöllner selber entscheiden. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für so Bestechungen, Betrug, Erpressungen. Denn in so einer kleinen römischen Provinz wie Judäa, das war, da guckt natürlich keiner so genau hin. Und Zachäus, der ist richtig dick drin in diesem Geschäft. Er ist einer dieser Zollpächter, also er verwaltet einen ganzen Zollbezirk. Und diese Position, die er dort hat, die verschafft ihm Macht und Kontrolle. Es ist extrem lukrativ für ihn und so wird Zachäus unverschämt reich. Er kann sich einiges leisten. Großes Haus, teure Kleidung, eine Menge an Sklaven. Aber der Preis, den er dafür bezahlt, ist unglaublich hoch. Er wird für das, was er tut, verachtet. Er ist sogar verhasst bei der Bevölkerung und bei den frommen Juden. Und das aus mehreren Gründen. Die Leute sehen natürlich, der wird immer wohlhabender, der wird immer reicher, der kann sich immer mehr leisten. Und sie wissen, das, womit das bezahlt, ist eigentlich mein Geld. Es ist nicht recht, dass er es besitzt. Und sie können nichts dagegen tun. Bei ihnen ist er logischerweise unten durch. Und das, da bekommt er auch deutlich zu spüren. Zachäus ist aber auch bei den frommen Juden verachtet. Denn sie kennen nur Abgaben zu Opferzwecken. Und dass Zachäus als Jude seine eigenen Landsleute ausbeutet für die römischen Besatzer, das macht ihn in ihren Augen zum nationalen Verräter und zum religiösen Verräter. Und natürlich, er missachtet damit Gottes Gebote, so wie es im Gesetz und in den Propheten steht. Da lesen wir in 2. Mose 20, ja, du sollst nicht stehlen. Und 3. Mose 19 heißt es, ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, einer mit dem anderen. Das ist Gottes Wille für sein Volk, für uns Menschen. Und wenn wir das mit Zachäus' Leben abgleichen, dann wird klar, wer permanent so Gottes Willen missachtet, der ist ein Sünder. Und das meine ich jetzt nicht herablassend oder besserwisserisch, aber dennoch, das ist die Wahrheit. Sünde führt am Willen Gottes und am Ziel vorbei. Und wäre Zachäus heute hier und könnte Zeugnis geben, der würde sagen, ja, das stimmt. Mein Leben war bestimmt von anderen Größen. Es gab für mich nur Geld. Mein Ziel, das war Macht und das war Karriere. Und ich habe es mir einfach genommen, durch Betrug, durch Unrecht. Ich habe gesündigt. Vor Gott konnte ich so unmöglich bestehen. Ich hatte viele Schätze auf Erden, aber keinen Schatz im Himmel. Und somit, ich war verloren. Und das ist der Zustand von Zachäus vor Gott. Er ist eines der verlorenen Schafe des Hauses Israels, wie es in Lukas 15 heißt. Aber wenn wir jetzt Zachäus noch etwas genauer anschauen, Zachäus hat einen ganz starken Zug, zu Jesus. Der hat sicher schon einiges gehört von Jesus, dass er Kranke heilt, dass er Dämonen austreibt, dass er sogar Tote aufweckt. Vor allem aber, er predigt Buße, er predigt Vergebung, er predigt das Evangelium. Er ist mit den Ausgestoßenen, wie er einer ja ist. Er ruft ja sogar einen in seine Nachfolge. Das macht ihn neugierig und mehr als das. Diesen Jesus, den will er unbedingt sehen. Und es gibt ja viele Leute, die ein Interesse an Jesus haben, die einfach neugierig sind, ihn aus Neugier sehen wollen. Zum Beispiel der König Herodes. Aber ich denke, bei Zachäus, da ist es nochmal ganz was anderes. So wie Lukas die Geschichte hier erzählt, und ich gehe ganz stark davon aus, dass Zachäus hier bereits von Jesus gezogen wird. Da erkennen wir einfach diese tiefe Sehnsucht, danach zu erfahren, wer Jesus wirklich ist. Und als Jesus jetzt in diese Stadt kommt, da will er die Chance unbedingt ergreifen. Wie wir lesen können, da lässt er sich durch nichts abbringen davon. Für den ist nur eines wichtig: ich will Jesus sehen. Ich will sehen, wer der ist. Es ist vielleicht dieselbe Sehnsucht, die wir aus Psalm 42, Vers 3 kennen. Dort heißt es: meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und das ist meine Frage an mich und an euch. Haben wir diese tiefe Sehnsucht? Haben wir sie oder haben wir sie immer noch? Diese tiefe Sehnsucht nach Jesus. Die Sehnsucht danach, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und das Fragen danach, wer er eigentlich ist. Der zweite Punkt: Zachäus wird von Jesus gesehen. Jetzt kommt Jesus an dieser Stelle vorbei, wo Zachäus auf diesem Baum sitzt. Und dort bleibt er stehen und sieht zu Zachäus hinauf. Jesus sieht ihn. Er sieht diesen einen in dieser ganz großen Menge. Da waren ja viele Leute unterwegs. Aber er sieht diesen einen, wie er dort auf dem Baum sitzt. Dieser eine ist ihm in dem Moment wichtiger als alle anderen. Ihm gilt seine volle Aufmerksamkeit. Und da ist ja noch mehr. Jesus bleibt da ja nicht zufällig stehen. Nein, denn so, wie wir es von Nathanael kennen, aus Johannes 1, der sitzt unter dem Baum und Jesus sieht ihn schon lange, bevor er ihn ruft. So ist es auch bei Zachäus. Er sieht den Zachäus bereits vorher. Er weiß, dass er da auf diesem Baum sitzt. Und das bedeutet, dass Jesus den Zachäus bereits kennt. Er kennt ihn, er weiß um seine Sehnsucht. Der weiß um seine Sünden. Der weiß, dass er in seinem Leben vieles falsch gemacht hat. Der weiß, dass Zachäus verloren ist. Jesus sieht Zachäus dabei den Menschen hinter dem Zöllner, hinter dem Sünder. Und das bedeutet, Gott ist ein sehender Gott. Er sieht die ausgestoßene Hagar in der Wüste. Für sie ist alles ausweglos. Die wartet darauf, dass ihr Sohn stirbt und dass sie stirbt. Aber Gott sieht sie und sie kann das bezeugen. Am Ende sagt sie dann: du bist ein Gott, der mich sieht, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Verlorenheit. Gott sieht auch die Not des Volkes in Ägypten. Er sieht Zacharias und Elisabeth. Die beiden haben jahrelang keine Kinder bekommen. Er sieht ihren unerfüllten Kinderwunsch. Er sieht den einsamen Kämmerer auf der einsamen Straße in der Wüste und da schickt er Philippus hin. Gott ist ein sehender Gott. Er sieht dich, er sieht mich. Er sieht die ganze Gemeinde heute Morgen. Er sieht aber auch den Einzelnen. Auch wenn wir nicht in der ersten Reihe stehen. Er sieht auch die, die in der zweiten Reihe sind. Was sieht Gott heute Morgen? Was sieht Jesus bei dir, wenn er dich heute Morgen ansieht? Sorgen, Nöte, Ängste? Sieht er Schuld, Versagen? Oder sieht er auch eine tiefe Sehnsucht, wie bei Zachäus? Sei dir sicher, sei dir getrost, du bist in deiner Situation gesehen. Was alle um dich herum vielleicht nicht sehen, das sieht er. Er kennt dich. Er will sich um dich kümmern. Psalm 33, Vers 18 heißt es: siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Der dritte Punkt: Zachäus wird gerufen. Zachäus wird gesehen und jetzt wird er gerufen. Denn Jesus will nicht, dass er dort oben auf diesem Baum bleibt. Beim neugierigen und sehnsüchtigen Beobachten, da kann es für Zachäus ja nicht bleiben. Als Zaungast, da würde sich für den überhaupt nichts ändern. Deshalb kriegt er jetzt einen Ruf. Jesus ruft ihn da runter vom Baum. Und dieser Ruf ist ein ganz entscheidender. Jesus sagt: Zachäus, steig eilend herunter. Es ist ein Ruf mit Namen. Die beiden sind sich ja nie begegnet. Aber Jesus erkennt ja seinen Namen und mit dem ruft er ihn. Und das zeigt wieder, er kennt ihn. Er ruft ihm praktisch zu: Zachäus, du bist gemeint, genau du. Es ist auch ein dringlicher Ruf. Also Jesus' Ruf ist nie in Zwang. Er hat nie jemanden gezwungen, er hat niemanden gezwungen. Aber dennoch, sein Ruf ist doch drängend. Heißt, es ist mir jetzt wichtig. Vom Ende der Geschichte her, da war das klar. Das ist sein Plan. Jesus muss zu Zachäus. Deswegen, es ist dringend. Und es ist auch ein Ruf zum schnellen Handeln. Ja, Zachäus wird nicht gefragt: Guck mal in deinen Terminkalender, wann hast du denn den nächsten Termin frei, dass ich dich mal besuchen kann? Nein, es heißt ja heute. Ich muss heute in dein Haus kommen. Heute bekommt er diesen Ruf. Er muss sich entscheiden. Und das sofort. Steig eilend herab, ich muss heute bei dir einkehren. Da gibt es jetzt keinen Aufschub. Jetzt oder nie. Vor etwa 6 Wochen, da gab es in Medien eine Meldung. Und zwar mussten dort die Bewohner eines Mietshauses in Hamburg, mussten ihre Wohnungen verlassen, weil es war akut einsturzgefährdet. Und die hatten jetzt nicht eine Woche Zeit, auch keinen Tag und keine Stunde, sondern es hieß innerhalb von 10 Minuten. 10 Minuten raus, alles was noch irgendwie wichtig ist, mitnehmen, aber dann raus aus dem Haus. Und das war ein ganz klarer Ruf an bestimmte Leute in einer bestimmten Situation, in höchster Gefahr. Ein ganz dringender Ruf. Und so ist es auch hier bei Zachäus. Der bekommt in seiner Situation einen klaren, persönlichen und dringenden Ruf in sein Leben. Ist übrigens auch die letzte Chance. Also Jesus ist da bereits schon auf dem Weg nach Jerusalem. Nach dieser Begebenheit ist dann schon die Karwoche. Jesus ruft und so ruft der Heiland auch heute. Er ruft besonders diejenigen, die noch gar nicht bei ihm sind. Er ruft die, die sich vor ihm verstecken. Und er ruft die, die ihm schon nachfolgen. Ein paar Bibelstellen dazu. Jesaja 55, Vers 3. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Oder Matthäus 4, Vers 17. Jesus fing an zu predigen und zu sagen: Tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 11, Vers 28. Der Heilandsruf. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Jesaja 55, Vers 11, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Also Gott ist nicht nur ein sehender Gott, er ist auch ein rufender Gott. Er ruft in die Nachfolge, er ruft ihn zur Umkehr. Er ruft vielleicht in einen Dienst. Er ruft zum Trost und zur Ermutigung, wenn wir traurig sind, wenn wir mühselig oder ratlos sind oder uns vor ihm verstecken. Jesus ruft uns. Und wir kennen das von zu Hause. Wenn die Mama zum Essen ruft, dann möchte sie natürlich, dass alle kommen, und zwar möglichst schnell. Und so ist auch bei Gott. Der möchte, dass wir zu ihm kommen. Zu ihm sollen wir kommen. Er will, dass wir diesem Ruf folgen. Und deshalb heißt es auch in Hebräer 3, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ein viertes: Zachäus nimmt Jesus mit Freuden auf. Da heißt es, er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Also für Zachäus ist es ganz klar, sofort klar, er will diesem Ruf folgen. Er will diesen hohen Gast bei sich aufnehmen. Und in der Geschichte kommt er jetzt vom Passiv zum Aktiv. Also das Passive, er wird gezogen, er wird gesehen, er wird gerufen. Aber jetzt muss er aktiv werden. Eilend, so heißt es, eilend steigt er vom Baum und öffnet für Jesus sein Haus, um ihn aufzunehmen. Und denn, das wird ihm augenblicklich klar, Tischgemeinschaft. Die Tischgemeinschaft mit Jesus ist was ganz Besonderes. Und es gibt eine wunderbare Geschichte im Alten Testament, die das nochmal ganz deutlich macht. Da ist König David auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hat sein Reich ausgebaut, er hat es gefestigt, er ist reich, er hat alles gesetzt, ja. Hat Familie, Nachkommen, alles geregelt. So, und dann hat er einen Gedanken. Und er sagt: Gibt es noch einen aus dem Hause Sauls? das war sein Vorgänger, eigentlich das verfeindete Königshaus. Ja, und er sagt, gibt es noch einen Nachkommen? Denn ich will diesem Nachkommen um Jonathans Willen, seinem besten Freund, Gutes tun. Und dann stellt sich eben heraus, es gibt noch einen Nachfolger, das ist Mephibosheth. Ja, der ist behindert und den holt er zu sich an den Königshof. David möchte ihm Gutes tun. Und es heißt dort, Mephibosheth esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Und jetzt kann man sich vorstellen, was es für diesen Mann bedeutet, dass er jeden Tag im Haus des Königs sein darf, an seinem Tisch essen darf. Welche Ehre ist das für den? Welche Freude? Das kann man auch nachlesen. Das steht in 2. Samuel, Vers 9. Und genauso ist es bei Zachäus. Der darf das in dieser Geschichte erleben. Jesus möchte Tischgemeinschaft mit ihm. Ja, es ist mehr als nur Essen zusammen. Das ist ein Zeichen. Das hat so eine tiefe Bedeutung. Er möchte mit ihm essen, mit dem Sünder. Und obendrein, Jesus verunreinigt sich damit ja selber. Er als Rabbi dürfte gar nicht hingehen. Das weiß Zachäus auch. Jesus hätte etliche Möglichkeiten. Es gab genug fromme Leute in Jericho. Aber er geht zu diesem einen. Er hätte sein Ansehen bewahren können. Aber er geht zu Zachäus. Aber es heißt ja, er muss zu ihm gehen. Und Zachäus wird klar, in dem Moment, ich bin ja angenommen. Ich bin ja geliebt. Ich bin ja wertgeschätzt. Ohne Vorleistung. Bedingungslos. Und so öffnet er nicht nur sein Haus, sondern er öffnet auch sein Herz. Zachäus handelt ganz anders als der reiche Jüngling. Das lesen wir im Kapitel davor. Das ist ein ganz klares Gegenstück dazu, was Lukas uns da berichtet. Der reiche Jüngling, der bekommt auch einen Ruf. Er ist auch reich. Er ist jung. Er will auch ewiges Leben haben. Aber als Jesus ihm dann sagt, folge mir nach, lass das alles hinter dir, da wird er unmutig, heißt es, und dann geht er traurig davon. Bei Zachäus ganz was anderes. Er nimmt Jesus mit Freuden auf. Und das gilt jedem, der Jesus sein Haus und sein Herz öffnet, dass wir Freude bekommen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und in Offenbarung 3, Vers 20, da lesen wir, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also nimm Jesus in dein Herz auf und hab Gemeinschaft mit ihm. Das fünfte und letzte, Zachäus ist verändert. Also der Zöllner Zachäus, den wir am Anfang der Geschichte kennengelernt haben, der ist im Prinzip am Ende der Geschichte, ist der Geschichte, den gibt es nicht mehr. Zachäus ist verändert, der ist wie ausgewechselt. Es heißt hier, siehe Herr, das sagt er zu Jesus, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und das hat es mit Sicherheit in Jericho noch nie gegeben. Ein Zöllner, der freiwillig und haufenweise von seinem Vermögen verschenkt, den Armen Gutes tut, betrogenes Geld zurückerstattet. Keiner hätte das jemals für möglich gehalten. Wie ist das passiert? Es beginnt damit, dass er Jesus seinen Herrn nennt. Zachäus hat jetzt einen neuen Herrn. Und der bestimmt über sein Leben. Vorher, da war das Geld und Macht und Karriere. Nun ist es Jesus. Von ihm hat er diese Gnade, diese Wertschätzung empfangen. Und ihm will er jetzt dienen und gefallen. Und deshalb muss ihm da keiner mehr sagen, was alles falsch gelaufen ist. Jesus tut das ja auch gar nicht. Die setzen sich nicht zusammen. Und Jesus sagt auch nicht, jetzt mach mal Bilanz und schau mal, was du ändern kannst. Zachäus hat längst verstanden. Der will zeigen, dass er es ernst meint. Und der tut Buße. Buße ist das Herzstück von jedem neuen Leben. Zachäus ist verändert und jetzt will er sein Leben eben auch neu ordnen. Und dieses Versprechen, was er hier gibt, das ist nicht die Bedingung dafür. Nicht die Bedingung der Errettung, sondern es ist die Frucht. Eine Frucht seiner Errettung. Und wenn wir uns vorstellen, die Hälfte des Besitzes plus das Vierfache, was er betrogen hat, zurückzugeben, ich glaube, seine Lebensumstände, die haben sich massiv verändert. Und das können wir uns mal überlegen. Egal wie viel Vermögen wir haben, ob es unser Taschengeld ist oder unser Aktiendepot, spielt keine Rolle. Die Hälfte davon abzugeben, wegzugeben, das tut richtig weh. Und Zachäus geht noch drüber hinaus. Und er kann es tun, denn so heißt es, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das sagt Jesus zu ihm. Dir und deinem Haus ist das Heil widerfahren. Zachäus kann nochmal neu anfangen. Zachäus hat neues Leben geschenkt bekommen. Er freut sich und, passend zum Gottesdienstthema, der ist unglaublich dankbar. Der hat so viel bekommen. Der ist dankbar, der kann das alles weggeben, so schwer es auch ist. Und das zeigt, dass die Bedürftigsten meistens auch die Empfänglichsten sind und letztendlich auch oft die Dankbarsten, wenn sie sich von ihm finden lassen, von Jesus. Zachäus ist einfach auch nur dankbar. Und was hat das Ganze bewirkt? Das Gesetz, der kannte das Gesetz von früh auf. Er ist ein Jude, er ist damit aufgewachsen. Das Gesetz alleine konnte sein Leben nicht ändern. Der wusste zwar, was er falsch macht, aber es hat ihn nicht verändert. Es hat ihn auch nicht verändert, dass die Leute gesagt haben, mit dir wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Du bist ein Sünder. Hat ihn das verändert? Nein. Was ihn verändert hat, das war der Heiland. Der Heiland ging zu ihm, er suchte ihn, er hat ihn in seiner Liebe angenommen. Er hat ihn gesehen, gesucht, angenommen und ist ihm begegnet. Das hat ihn verändert. Und das ist auch der Grund, so denke ich, will Jesus wieder mal deutlich machen, warum er in diese Welt gekommen ist. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und an Zachäus konnten wir es heute nochmal hören. Nicht durch den Gleichnis vom verlorenen Schaf oder der verlorene Groschen, sondern an einem Menschen, der das real so erlebt hat. Zachäus, der wird jetzt zum wirklichen Nachkommen Abrahams. Und da, wo Jesus ist, da findet man Rettung. Bei ihm ist Umkehr und Neuanfang möglich. Und das ist das Evangelium. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir es selber erlebt haben, dann können wir es weitergeben. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn.